Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch zu sehen. Alle, die unterwegs gewesen sind und jetzt wieder da sind. Schön, dass ihr wieder heil zu Hause angekommen seid. Und ja, wir dürfen dieses Jahr mit Jesus gehen. Das ist so wunderbar. Und ich habe irgendwie auf dem Herzen gehabt, dass wir uns heute über die Jahreslosung Gedanken machen. Hier steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, alles bei euch geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich bete nochmal. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gegenwart durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind, Herr. Du kennst uns durch und durch. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, was uns belastet, beschwert, was uns verunreinigt, was uns zurückhält, was uns ablenkt, was uns hindert, Herr. Wir bitten dich, dass du jetzt unsere Herzen reinigst, dass wir hören können, dass wir empfangen können, was du für uns hast, Herr. Du bist so gut, du bist so gnädig, du bist für unsere Sünde gestorben, damit wir so kommen können, wie wir sind, damit wir deine Kinder sein dürfen, mit all den Fehlern und Schwächen, die wir haben, Herr. Danke dafür. Danke, dass wir willkommen sind und wir wollen uns dir öffnen, wir wollen uns dir hingeben im Hören, im Empfangen von dem, was du für uns hast, Herr. Wir preisen dich und danken dir, dass du so gnädig bist und bitten dich, dass du jetzt dein Wort für uns segnest. Amen. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das im griechischen Urtext ist es gar nicht so ganz deutlich, wie hier übersetzt werden soll, alles bei euch, alles in euch oder unter euch, alles, was euch betrifft, geschehe in Liebe, in der Agape, dieser ganz besonderen Liebe. Ist ein sehr umfassender Anspruch. Alles. Nichts ist davon ausgenommen. Kein Teil unseres Lebens, wie wir schon gebetet haben in der Anbetungszeit. Alles. Das ist ein totaler Anspruch. Und Gott hat auch alles Recht dazu, diesen totalen Anspruch auf alles zu haben. Er hat uns geschaffen, er hat alles geschaffen und deswegen gebührt ihm auch dieser Raum alles. Deswegen darf er das zu uns sagen, alles. Alles in deinem Leben, alles in eurem Leben, alles in dieser meiner Gemeinde, sagt Gott. Das ist ein umfassender Anspruch. Petrus spricht auch davon im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Ihr könnt euch das notieren, müsst ihr nicht aufschlagen. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Vor allem. Das drückt die Priorität aus. Ein totaler Anspruch auf alles. Eine klare Ausrichtung darauf, was Priorität hat. Die Liebe hat Priorität. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Ein ganz kurzer Vers, sind alles ganz kurze Verse. Ganz kurze Worte, ganz kurze Gedanken. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Andere übersetzen, lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist beides. Es ist dieser Impuls. Er hat uns zuerst geliebt. Also, folge diesem Impuls. Lass dich davon bewegen. Tu es ihm gleich. Aber es ist auch diese Feststellung, so ist es, ja. Die Liebe bleibt nicht ohne Auswirkung, die Liebe Gottes bleibt nicht ohne Auswirkung, sondern sie bewirkt Liebe in uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Geschwister, und das ist das Erste und das Wichtigste, wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken, über die Agape, ist das Erste und Wichtigste, er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir daran denken, alles unter euch geschehe in der Liebe, dann sollten wir nicht zuallererst denken, ja, was muss ich jetzt machen? Was müssen wir jetzt tun? Sondern der erste Gedanke soll sein, was hat Gott getan? Er hat uns zuerst geliebt, sagt das Wort Gottes. Gott liebt dich. Das ist ein Wunder. Gott liebt mich. Das ist noch ein größeres Wunder. Und Gott liebt uns alle. Das größte Wunder. Er hat uns zuerst geliebt. Was bedeutet es, dass Gott uns liebt? Was bedeutet dieses Wort Liebe? So ein großes Wort, so ein wichtiges Wort. So viele Menschen, die sich damit befassen, mit diesem Thema, mit diesem Wort, mit dem, was sie damit verbinden. So ein wichtiges Wort, Liebe, so ein großes Wort. Aber auch so ein verbrauchtes Wort, oder? Was heißt denn das? Gott liebt mich, Gott liebt uns. Schöne Worte, aber was steckt dahinter? Man kann sicherlich so vieles darüber sagen, so viele verschiedene Dinge. Die Dinge, die ich hier euch weitergebe, es ist vielleicht nichts Großartiges oder so, aber eigentlich ist es wirklich großartig. Er ist für uns. Das bedeutet das. Er liebt uns, das heißt, er ist für uns. Gott ist nicht gegen uns. Gott ist nicht gegen dich, sondern er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für uns. Er hat uns geschaffen aus Liebe, das heißt zu unserem Guten, Er ist für uns darin, dass er uns ins Leben gebracht hat. Er wollte uns. Er will dich persönlich. Dich will er. Dich wollte er. Er sagt Ja zu dir. Und er sagt auch Ja zu uns, zu seiner Gemeinde. Er will uns. Er ist für uns. Er ist nicht gegen uns. Und er ist, und das bedeutet auch, dass er um unser Wohlergehen bedacht ist. Und das Wort ist so schwach, wenn ich das sage. Er meint es gut mit dir. Er meint es gut mit uns. Das ist so schwach, weil, ja, ne, so wie wir Menschen, ich mein's doch nur gut, ne, aber, ja, gut, gemeint ist jetzt nicht gut gemacht, ne. Aber Gott macht es auch gut mit uns. Dabei hat er unser ganzes Sein im Blick. Er fragt nicht nur danach, was für uns im Moment gut ist. Er fragt nicht vor allen Dingen danach, was sich für uns im Moment gut anfühlt. Sondern er hat unser Wohlergehen in ganzheitlichen Sinne im Blick. Unser Sein ist ja nicht nur dieser Augenblick, dieser Moment, jetzt, heute, sondern wir haben ein Leben von so und so vielen Jahren auf dieser Erde. Wir haben auch darüber hinaus eine Existenz über den Tod hinaus. Er hat unser ewiges Heil im Sinn, unser ewiges Wohlergehen. Aber das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Wisst ihr, das Wohlergehen jetzt in diesem Moment, in dieser Zeit und das Wohlergehen in Ewigkeit, das sind keine Widersprüche. Es gehört zusammen. Es bedeutet nur, dass das, was ich empfinde, fühle, denke, was jetzt mir gut tun würde, was ich als gut empfinde. Ich bin begrenzt in meiner Sicht. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich habe so meine Ahnungen, meine Vorstellungen, meine Ideen. Aber Gott weiß es. Und weil er mich liebt, hat er mein ganzes Sein im Blick und wirkt in mein Leben hinein. Er liebt mich auf eine Weise, die mein Wohlergehen befördert. Und zwar das Wohlergehen in seinem Sinne, in dem, in meiner, was auf meine ganze, auf mein ganzes Sein bezogen ist. Und zwar sieht er mich, so wie ich bin. Geist, Seele, Leib. All das hat er im Sinn, hat er im Blick. Mein Wohlergehen, geistlich. Und das bedeutet, dass der Geist des Menschen, das ist etwas sehr schwer Fassbares, sehr schwer zu Erklärendes, aber es ist im Grunde diese lebendige Beziehung zu Gott. Gott möchte, dass diese Beziehung frei ist, rein ist, dass seine Liebe fließen kann. Dass ich mit meinem Geist nehme ich seine Liebe auf, empfange ich seine Liebe. In meinem Geist bete ich den Vater an, so wie er sich das wünscht, im Geist und in der Wahrheit angebetet zu werden. Er will, dass mein Geist ungetrübt ist, in Verbindung mit ihm steht. Er hat auch das Wohlergehen meiner Seele, ist ihm wichtig. Er hat das Wohlergehen meiner Seele im Blick. In einer Zeit, wo so viele Menschen mit seelischen Nöten und Krankheiten zu kämpfen haben, ist so wichtig, dass du weißt, Gott sieht deine Seele und er ist um deine Seele bekümmert, bemüht. Ihm ist deine Seele wichtig. Jesus wird der Aufseher und Hirte unserer Seele genannt. Und er hat Wege, unsere Seele zu berühren, zur Ruhe zu bringen, zu heilen. Und ja, auch unseren Körper, auch das Heil unseres Körpers hat er im Blick. Er weiß, ja, wir sind nur Staub und dieser Körper, den wir jetzt haben, er wird auch nicht in Ewigkeit bleiben. Deswegen ist die Sorge um unseren Körper sozusagen etwas, was hinten ansteht. Aber es ist nicht unwichtig für Gott, denn es ist der Tempel des Heiligen Geistes, in dem er wohnt in dieser Zeit und für diese Zeit. Darum ist dieser Tempel auch wichtig für Gott, der Leib. Er liebt uns, er ist für uns. In all diesen Bereichen will er unser Wohlergehen, bezogen auf unser ganzes Sein in Zeit und Ewigkeit. Er will das Beste für uns. Er will unser Heil. Deswegen wird er auch unser Heiland genannt. Und er hat uns als Gegenüber geschaffen und ist daran interessiert, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil seiner Liebe zu uns. Er hat uns zuerst geliebt. Er sehnt sich zuerst, wie wir gebetet haben vorhin, er sehnt sich zuerst nach uns, nach Gemeinschaft mit uns. Er macht sich auf den Weg, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Er tritt immer wieder in unser Leben, er ist in unser Leben hineingetreten, er tritt immer wieder in unser Leben hinein, spricht in unser Leben hinein, weil er sich nach uns sehnt, weil er uns liebt, spricht er zu unserem Herzen und sagt, hey du, ich liebe dich, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und sein Wunsch, mit uns Gemeinschaft zu haben und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber auch, dass wir Heil erfahren, das passt so wunderbar zusammen, weil die Gemeinschaft mit ihm für uns Heil bedeutet. Aber noch ein ganz wichtiger Bestandteil seiner Liebe zu uns besteht darin, dass er uns Freiheit gibt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gottes Liebe, die Agape, zwingt nicht. Sie wirbt, aber sie zwingt nicht. Sie lässt los. Sie drängt sich nicht auf. Gott drängt uns seine Liebe nicht auf. Du kannst dich abwenden, du kannst etwas anderes suchen, du kannst gehen, du bist frei. Aber du darfst auch bleiben und du darfst auch empfangen, du darfst nehmen, Gnade um Gnade. Das alles, was ich gesagt habe, bezieht sich nicht nur auf jeden Einzelnen von uns, sondern auch auf uns als ganze Gemeinde. Alles geschehe in Liebe, wurzelt darin, dass Gott uns liebt. Er hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns. Ich habe jetzt irgendwie ein Kinderbuch in der Hand gehabt irgendwie und da geht es darum, dass Kinder Fragen stellen. Die stellen unheimlich krasse Fragen zum Thema Glauben. Und ein Mädchen hat gefragt, ja, woran erkenne ich, dass Gott mich liebt? Ne, das sind so tolle Worte, aber was bedeutet das? Wie kann ich das erfahren? Wie kann ich das, ne, irgendwie, ich weiß es nicht, Sister hat von diesem unsichtbaren Gott gesprochen, ne? Irgendwie, das ist nicht so greifbar irgendwie alles, ne, mit Gott. Wie erfahre ich das? In seiner Liebe hat der unsichtbare und unfassbare Gott sich offenbart. Sich selbst und seine Liebe zu uns hat er uns offenbart. Er hat sie uns gezeigt. Und er zeigt sie uns immer und immer wieder, dieser unsichtbare Gott. Er zeigt sie uns wodurch? Er zeigt sie uns in Worten. Liebe geschieht dadurch, dass einer dem anderen sagt, ich liebe dich, du bist wertvoll für mich. Worte der Liebe. Ja, auch Worte, die man vielleicht schreibt, ein Liebesbrief. Wo finden wir diese Worte Gottes? Wir finden sie in der Bibel. Im Wort Gottes. Er offenbart uns seine Liebe durch das Wort, was wir lesen. Aber dieses Wort, was wir lesen, ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist spricht. Er hat gesprochen durch und in diesem Wort. Aber er spricht auch heute direkt in Einklang mit dem, was geschrieben steht, spricht er seine Worte durch in unsere Herzen hinein oder auf ganz verschiedene, unterschiedliche Arten und Weisen. Worte und Lieder oder Bilder, die inspiriert sind von diesem Wort, was Gott durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Ja, auch Träume. Gott spricht hinein in unser Leben durch den Heiligen Geist, seine Worte der Liebe zu uns. Und diese Worte, die können sehr unterschiedlich aussehen. Sie können Ausdruck der Zuneigung sein, der Wertschätzung, können Ermutigung sein, Auferbauung, Hilfe, Rat, Wegweisung. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er uns den Weg zeigt, den wir gehen sollen. Gott hat so weise Worte. Immer wieder habe ich das in meinem Leben, durfte ich das erleben. Dass sein Wort hineinspricht in mein Herz hinein, das sucht, das fragt, das hungrig und durstig ist, das orientierungslos ist, das niedergeschmettert ist. So oft hat Gott ein Wort hineingesprochen und genau das gemacht, mich getröstet, mir Hoffnung gegeben, mir Mut gegeben, mir Orientierung und Wegweisung gegeben, ja, mich zurechtgewiesen oder mich gewarnt. All das sind Worte der Liebe, die Gott spricht. Aber er ist auch nicht nur ein Gott des Wortes, nein, er ist ein Gott der Tat. Er zeigt uns seine Liebe in Taten der Liebe. Schon angefangen damit, dass er uns erschaffen hat, so wunderbar. Na, David denkt darüber nach, Psalm 139, wie wunderbar er gemacht ist. Und wenn er anfängt, darüber nachzudenken, wird er fast schon crazy. Ne? Er weiß. Und wenn du darüber nachdenkst, wie alles so funktioniert in deinem Körper und nichts davon machst, hast du selber gemacht oder machst du? Das hat dein Schöpfer, dein Gott gemacht. Er hat dich aus Liebe so gestaltet, so geformt. Auch in deiner ganz eigenen Individualität. Jeder von uns hier ist so ein individuelles Wunderwerk Gottes. Das ist so krass, hier in eure Gesichter zu sehen. Ihr seid alle so einmalig. Ne? Ein Ausdruck der Liebe Gottes, seine Tat, dass er uns erschaffen hat. Wunderbar gemacht hat. Und dass er uns wunderbar am Leben erhält. Ja, wir schauen, ne, wir schauen nur auf die Wehwehchen, ne, gerade wenn wir älter werden, ne, dann sind wir davon so stark geprägt, ne, aber das ist so ein Wunder, dieser Körper, dieses Leben, was er geschaffen hat. Und es ist Ausdruck von seinem, ja, ich will dich. Ich wollte dich. Ich liebe dich. Aber noch mehr, er rettet uns, ja, und das ist eine Tat. Wir erleben das immer wieder, dass Rettung und Heil hineinkommt in unser Leben. Ganz praktisch, er sendet seine Boten, er sendet seine Engel, er sendet seine Kinder, um uns zu retten. Seine Hand ist nicht zu kurz, um zu retten. Wir haben es heute Morgen gelesen. Dirk hat diesen Vers aus 2. Mose 14 gelesen, wo das Volk Israel das erlebt hat, wie sie am Meer standen und von der anderen Seite kamen die Ägypter, um sie wieder in die Sklaverei hineinzuführen. Und sie wussten nicht ein noch aus. Und Gott hat einen Weg gemacht. Als Zeichen seiner Liebe, ja, ich will euch und ich will nicht, dass ihr in die Gefangenschaft müsst, sondern dass ihr in die Freiheit kommt. Ich will euch retten, ich bin euer Retter, Gott. Fürchte dich nicht. Und er hat so immer wieder in unserem Leben tatkräftig eingegriffen. Und die größte Tat, die hat er getan, dadurch, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu retten aus der Verlorenheit, wo wir Gott nicht kannten, wo wir keinen Zugang zur Liebe Gottes hatten, wo wir die Liebe Gottes in unserem Leben nicht gesehen haben, wo wir blind dafür waren. Er hat seinen Sohn gesandt und hingegeben. Er ist am Kreuz für uns gestorben, um unsere Sünde zu tilgen. Ja, und auferstanden hat er seinen Geist ausgegossen auf die, die ihm vertrauen und hat sie losgesandt, dass sie das Evangelium, die frohe Botschaft verkünden. Und jeder, der dieses Wort empfängt, dieses Wort von dem, was Gott getan hat in Jesus Christus, seinem Sohn, in ihm geschieht dieses Wunder der Neugeburt. Diese Tat der Rettung, die in unser Leben hineinwirkt, hineinkommt, wo er uns herausreißt aus dem Schlamm, wo er uns aus der Finsternis ins Licht führt. Ja, und seine Taten der Liebe, damit erschöpfen sie sich. Er versorgt uns. Immer wieder erleben wir das, dass plötzlich diese wunderbare Versorgung in unser Leben hineinkommt. Er ist treu seinem Wort. Er sagt, ich versorge dich, du brauchst nicht für dich zu sorgen. Ich sorge für dich. Vertrau mir. Und wir erleben das. Ja, er versorgt uns immer wieder. Greift er ein und zeigt uns in den Taten der Liebe, dass er uns liebt. Er versorgt uns. Und ja, auch in dem Formen. Wisst ihr, wo er uns nicht so lässt, wie wir sind, wo wir selber an uns leiden, wo wir wach geworden, wo uns die Augen aufgegangen sind über unsere Sünde, über unsere Fehlerhaftigkeit, über unsere Schwäche. Ja, Gott erbarmt sich auch darin, dass er unser Herz formt durch den Heiligen Geist, dass er uns verändert in sein Ebenbild. Er liebt uns. Und er handelt auch danach. Er spricht nicht nur davon, sondern er handelt auch danach. Und er beschenkt uns in seiner Liebe mit Gaben. Er gibt uns wunderbar. Er gibt uns eine Schöpfung drumherum. Als er den Menschen geschaffen hat, hat er eine wunderbare Welt herum geschaffen. Mit Tieren, mit ja auch anderen Menschen. Das sind auch so wunderbare Liebesgeschenke, die er uns gemacht hat. Wo er gesagt hat, Mensch, es ist nicht gut, dass dieser Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Ich will einen anderen Menschen schaffen, der ihm zur Seite steht, der ihm, ja, wo er ganz praktisch im Gegenüber eins zu eins Liebe erfahren kann. Und deswegen ist Jesus auch Mensch geworden, um uns diese Liebe auf vollkommene Weise zu zeigen. im Gegenüber. Gott beschenkt uns dadurch. Und er beschenkt uns mit vielen wunderbaren Dingen, auch mit Erfahrungen und Erlebnissen. So viele Geschenke, die er uns macht in seiner Liebe, Tag für Tag. Ja, und auch das ist so ein wunderbares Geschenk seiner Liebe, dass er immer da ist, fortwährend, dass ich Zugang habe. Durch die Gnade in Jesus Christus habe ich den Zugang zu ihm. Der höchste Ausdruck der Liebe Gottes, das finden wir in Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen Sohn für uns. Und Jesus sagt in Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Schau auf Jesus. Er sagt zu dir, zu mir, er kennt mich durch und durch. Wisst ihr, ich kann eine Menge Leute vielleicht was vormachen, aber Jesus kann ich nichts vormachen. Er kennt mich durch und durch mit all meinen Schwächen und Fehlern. Wer mich wirklich kennt, der weiß, also den Kerl, den kann man nicht so gut lieben. Das ist eine ganz schön heftige, schwierige Aufgabe. Meine Frau kann ein Lied von singen. Jesus kennt mich noch mehr, noch tiefer, als meine Frau mich kennt. Und dennoch hat er sich entschieden, mich zu lieben. Dennoch hat er sich entschieden, obwohl ich nicht sein Freund war. Ich war sein Feind. Ich war kein Christushasser. Aber ich war trotzdem sein Feind. Blind in meiner Blindheit. Hab nicht teilgehabt und mitgewirkt an seinem Reich. Habe dem Gott, der mich geschaffen hat, nicht die Ehre gegeben, die ihm zukommt. Aber wie behandelt mich Jesus? Wie sein Freund. Er stirbt für mich. Was für eine Liebe. Er gab sein Leben, als wir noch seine Feinde waren, sagt Römer 5. Und Jesus sagt, niemand hat größere Liebe, als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das bedeutet, alle seine Feinde, und das ist das, was er uns ja auch lehrt in der Feindesliebe, oder? Na? Alle, die wir seine Feinde waren, hat er uns behandelt wie seine Freunde und hat die größte Liebe uns erwiesen, dass er für uns gestorben ist. Ja, was ist das für ein Geheimnis mit der Liebe? In Lukas 7 sagt Jesus uns was Wunderbares. Er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Erst wenn du begriffen hast, wie wunderbar diese Liebe ist, die Gott für dich hat. Wenn diese Liebe Eingang in dein Herz gewinnt, wenn diese Liebe sich ausbreiten kann in deinem Leben, dann verändert sich was in dir. Jesus hat sich für dich und für mich hingegeben am Kreuz, für unsere Sünden, damit wir Vergebung erfahren. Vergebung heißt, er hat die Sünde, die auf uns lag, die auf uns lastete, das Verderben, was über uns schwebte, er hat es auf sich genommen und hat es für uns getragen. Und das ist das, was wir heute feiern, womit wir heute anfangen wollen, das Jahr anfangen wollen. Das Gedächtnismahl, die Feier, dieses Erinnerung daran, was hat Gott getan? Was hat Jesus für mich vergeben? Wie viel hat er mir vergeben? Der Gott, der sich selbst offenbart als die Liebe schlechthin. Der mich geschaffen hat, uns geschaffen hat, aus Liebe, zur Liebe hin. Er erträgt es, dass wir nicht lieben. Ja, er trägt es bis zum Ende. Dadurch, dass er sich hingegeben hat, haben wir überhaupt Zugang zu dieser Liebe. Ja, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Wenn du Hunger und Durst nach Liebe hast, sage ich dir, wende dich ab von all den Strategien und Wegen, die wir Menschen so haben ohne Gott. Was machen wir, um Liebe zu erlangen? Wir arbeiten, wir kämpfen. Wir ringen darum. Wir versuchen, einen guten Eindruck zu machen, damit wir gelobt werden. Wir versuchen, Gutes zu tun, damit wir jemanden irgendwie so rumkriegen, dass er auch gut zu uns ist. Wir geben uns so viel Mühe, gut anzukommen, gut dazustehen und erlangen und erreichen es irgendwie überhaupt nicht. Scheitern und scheitern immer wieder. Und Gott sagt, ich will dich freimachen davon, weil so wirst du es nie erlangen. Das ist dasselbe wie Gerechtigkeit durch Werke zu erlangen. Du scheiterst. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst auch die Liebe, die du suchst, nach der du dich sehnst, du wirst sie nicht erlangen, wenn du machst und tust und strebst. Du wirst es nicht schaffen. Aber ich schenke sie dir. Ich habe sie dir von Anfang an geschenkt. Mach doch die Augen auf. Schau auf Jesus. So sagt Paulus in Römer 8. Römer 8. Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und möge das etwas sein, was mein Herz heute von Neuem erfüllt. Gott schenkt mir seinen Sohn. Wenn wir Abendmahl nehmen, dann empfangen wir im Geiste nochmal neu. Ja, Gott, du schenkst uns deinen Sohn. Du hast uns deinen Sohn geschenkt. Und uns damit gezeigt, dass du uns liebst, dass deine Liebe absolut ist, über alles geht. Du gibst dich hin, damit wir Leben haben. Du bist für uns, Gott. Wir wollen dich feiern, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dich anbeten. Und genau das geschieht in dem Moment, wo Gott seine Liebe uns kommuniziert. Das ist ganz interessant, das Wort kommunizieren. Ihr habt vielleicht mal, die Leute mit katholischem Hintergrund kennen das Wort Kommunion, ne? Communion wird es im Englischen ja auch gesagt, ne? Was bedeutet dieses Wort? Das ist das lateinische Wort, was verwendet wird eigentlich für das griechische Wort Koinonia. Und ja, Gott kommuniziert, er teilt mit uns. Er hat Gemeinschaft mit uns. Er gibt sich selbst in diese Gemeinschaft hinein. Sein Blut, sein Leib für dich, für mich vergossen, für uns alle hingegeben. Und wir empfangen das. Wir nehmen das in uns auf. Das ist das Abendmahl. Ich nehme das auf. Wisst ihr, alles geschehe in der Liebe. Hat nicht nur eine praktische Seite, sondern auch eine annehmende Seite. Die Liebe besteht zuallererst darin, dass ich die Liebe Gottes annehme. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du seine Liebe nicht annimmst. Du kannst nicht mit dieser Agape-Liebe auch deinen Nächsten lieben, wenn du nicht zuerst diese Liebe annimmst, aufnimmst in dich. Wenn du dich nicht füllen lässt von der Liebe. Damit zeigst du Gott Liebe, indem du ihm glaubst und ihm vertraust und im Glauben und Vertrauen seine Liebe annimmst, sein Opfer annimmst, sein Wort annimmst, ihm Raum gibst. Und das ist alles, wisst ihr, das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Wie kann ich das? Nur wenn seine Liebe mein ganzes Herz erfüllt. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in mein Herz. Und das will Gott tun. Er will es heute tun. Er will es immer wieder tun, wie wir gehört haben. Heute ist der Tag, wo ich retten will. Heute will ich dich aus Lieblosigkeit heraus retten. Dich, Jörg. Dich, Bruder, Schwester. Dich, Gemeinde. Will mein Geist ausgießen in dein Herz. Öffne dein Herz für die Liebe Gottes. Jetzt kann man natürlich ganz viel darüber sagen, was es heißt, dass wir auch praktisch lieben. Wie gesagt, Gott lieben. Will das nur, wir wollen Zeit fürs Abendmahl haben. Will das nur ganz kurz andeuten. Gott zu lieben heißt natürlich auch, ihm zu danken, ihm zu loben, ihn anzubeten. Das wollen wir gleich tun, während wir das Abendmahl nehmen. Wollen reagieren auf seine Liebe. Wollen ihn ehren. Wollen ihn aber auch achten und respektieren. Mit ihm auf seinen Weg gehen, wenn wir hier rausgehen. Wollen wir nicht Gott hier lassen, sondern er will uns vorangehen. Auch wenn wir hinausgehen auf die Straße, ins Café oder nach Hause, wenn wir morgen in die Schule gehen, auf die Arbeit, in die Uni oder was auch immer. Ihm vertrauensvoll folgen, seinen Geboten gehorchen. All das fließt aus dieser tiefen Erkenntnis der Liebe Gottes. Und Gott will auch nichts anderes. Er will nicht geliebt werden, mit einer anderen Motivation. Er will nicht geliebt werden, damit, weil du dadurch seine Liebe erkaufen willst. Das will er nicht. Das verabscheut er. Er möchte seine Liebe in dein, in unser Herz gießen, dass unsere Liebe eine Reaktion, ein Wirken seiner Liebe in uns und durch uns hin zum Nächsten auch ist. Wisst ihr, und das ist die wahre Agape, die Freiheit ist. Diese Liebe ist frei. Die ist nicht gebunden. Die ist nicht unter Zwängen. Die ist nicht irgendwie, ja, wenn du das tust, dann mache ich das und so weiter. Die ist nicht kalkulierend. Die gibt sich einfach hin. Wisst ihr, und wenn wir angeschlossen sind an diesen unerschöpflichen Fluss der Liebe Gottes in Jesus. Dann brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass wir verlieren. Dass wir am Ende mit nichts dastehen. Weil wir wissen, er liebt uns. Er liebt uns ewig. Ja, ihm zu dienen, ihn vor der Welt zu bekennen, ihn und seine Liebe bekannt machen. All das fließt aus dieser Liebe in unserem Leben. Aber auch dieses liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Ich habe euch geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Liebt einander, bleibt in meiner Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und das gilt auch für beide Seiten, wisst ihr, das untereinander. Dass wir einander dienen, dass wir einander Gutes tun.
dass wir auf die Nöte reagieren des anderen, dass wir uns hineinversetzen in den anderen, dass wir uns die Mühe machen, uns auf den Weg machen, uns Arbeit machen, für den anderen da zu sein, ihn ein leckeres Essen zu bereiten, ihn einzuladen, ihn eine Freude zu bereiten, Wege zu suchen und zu finden, wie ich dem anderen diese Liebe, von der ich selbst so erfüllt bin, von der ich selbst so bewegt bin, weitergeben kann. Worte und Taten der Liebe, so wie Gott mir begegnet ist, auch anderen begegnen. Aber auch das andere ist Teil dieser Liebe. Wisst ihr, wie reagiere ich auf Menschen? Wie sie mir begegnen. Nicht nur, wie ich aktiv bin, sondern wie ich auch reagiere. Wisst ihr, in der Liebe kann ich das Gute sehen, kann mich erfreuen an meinem Nächsten, kann dankbar sein für die guten Dinge. Auch wenn da Dinge sind, die nicht gut sind, aber die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, sagt das Wort. Da schaue ich nicht drauf. Ich freue mich an dem Guten. Ja, es gibt so viele Ausdrucksformen der Liebe. Der Kuss der Liebe, das Umarmen. Und das soll kein Judaskuss sein. Aber dieses Ausweichen, voreinander ausweichen, Gott will das nicht. Gott will, dass wir uns herzlich untereinander lieben. Einander, so wie er für uns ist. Und er ist nicht für uns, weil wir perfekt sind, weil wir gut sind, weil wir fertig sind. Er ist für uns, weil er die Liebe ist. Und so sollen wir einander lieben, nicht weil der andere schon fertig ist, weil er toll ist, weil er perfekt ist, weil er so sympathisch ist. Nein, weil Gott mich liebt und weil Gott auch diesen anderen Menschen, der auch noch nicht fertig ist, so wie ich nicht fertig bin, ich bin fix und fertig, aber weil er ihn auch so liebt, will ich auch lieben, wie mein Vater den anderen liebt. Einander dienen in der Liebe, ganz praktisch. Einander ertragen in der Liebe, sagt Gott. Wir bleiben Liebe immer schuldig, sagt Gott auch in Römer 13, Vers 8. Wir werden es nie hinkriegen. Aber ich will abschließen hier mit einem kurzen Gebet, was Paulus spricht in 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Dann wollen wir zum Abendmahl übergehen. Da sagt, betet Paulus, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Was betet Paulus? Er sagt, ja, ihr seid, ihr liebt einander, ist gut, wunderbar. Da ist schon Liebe, dadurch, dass Jesus in euer Leben gekommen ist. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, da ist schon was da. Halleluja. Aber es kann noch zunehmen. Also strengt euch mehr an, sagt Paulus. Nein, er sagt, der Herr lasse euch zunehmen. Von ihm empfangen wir. Dadurch, dass wir in sein Bild schauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Dadurch, dass wir das anmalen, und das ist, wie gesagt, eine Kommunikation, etwas, was Jesus uns gegeben hat, wo wir diese Liebe empfangen dürfen, ganz praktisch, und wo wir ja erbitten dürfen, dass er uns zunehmen lässt. Interessant ist, dass in 2. Thessalonicher 1, Vers 3 dann steht, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei einem jedem von euch allen zunimmt. Gebetserhörung. Gott erhört das Gebet. Herr, lass die Liebe zunehmen in meinem Herzen. Lass die Liebe zunehmen unter uns. Lass die Liebe, die Agape wachsen. Gott erhört gerne dieses Gebet. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dein Leib, den du hingegeben hast am Kreuz von Golgatha. Dein Blut, was du vergossen hast zur Vergebung unserer Sünden. Und unsere Sündenschuld war so groß. Wir hätten sie nie tilgen können. Aber du hast es getan für uns. Du hast es für mich getan, Herr. Dafür preise ich dich und danke dir. Und bitte dich, dass du mein Herz neu erfüllst. Mit deiner Liebe, mit deinem Geist. Während wir das Abendmahl nehmen, dann begegne du uns allen, Herr. Dass deine Liebe unsere Herzen erfüllt. Und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Das alles, Herr, das ist so ein großes Wort. Aber wir wollen das, wir sehen uns danach, dass alles, alles, was uns betrifft, dass das von der Liebe bestimmt ist, von der Liebe geleitet, von der Liebe erfüllt ist. Dass nichts anderes uns mehr treibt als die Liebe Gottes. Herr, begegne du uns mal, wenn wir das jetzt nehmen. Amen.